begeistert ist vom Thema und von euch, der diesen Film gesehen hat. Aber du, Mai, sagst, die Begeisterung, ja, die kommt eigentlich von meinem Vater. Du bist das Opfer der Begeisterung deines Vaters. Ein sehr schöner Satz.
Genau, das Opfer. Und ich, das ist wie eine Krankheit. Die habe ich auch schon weiter verbreitet. Das ist ansteckend auf jeden Fall. Ja, mein Vater ist auch Chemiker. Und ohne ihn wäre ich wahrscheinlich nicht Chemikerin geworden. Also ich kann nachfühlen mit allen, die Chemie in der Schule nicht so toll fand. Ihr könnt es auch ruhig zugeben.
Das bin ich.
Ihr verletzt damit nicht meine Gefühle. Ich habe Verständnis für euch.
Ja, und du warst immer jemand, der damit nichts anfasst. Also ich, so wie ich.
Also ich saß letzte Reihe, Kopfhörer drauf und habe unterm Tisch gemalt heimlich. Also Physik, Chemie, Biologie ging noch so ein bisschen, aber Naturwissenschaften war ich raus.
Okay, du hast lieber gemalt. Du hast damals schon Experimente gemacht, Mai, ne?
In der Schule?
Ja, ich hörte, dass dein Vater dir schon als Kind Alltagsdinge sehr einfach erklärt hat und du deswegen auch den Alltag letztlich als Experiment auch empfunden hast.
Genau, also wenn man bei Chemie an Laboren, Experimente denkt, so ein bisschen wie in dem Einspieler gerade, dann ist es eben laut und zischt und explodiert. Und das ist natürlich toll. Also jeder mag eine Explosion, das ist ja klar. Aber es macht auch Chemie sehr unnahbar. Also was hat das jetzt mit uns zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Also warum sollte ich jetzt da die Redoxgleichung in der Schule lernen, wenn ich stattdessen malen kann? Und da hat mein Vater mir diesen Alltagszugang gegeben. Und ich habe gerade bei Experiment kurz gestockt, weil ich so, was für Experiment habe ich als Kind gemacht? Aber wir können mal jetzt alle hier ohne Labor ein Experiment machen. Und zwar, ja doch.
Alle
also alle, wir sind sehr in einem Raum gemeinsam und wir können jetzt alle mal Dinge um uns herum anfassen. Bitte, wenn ihr Menschen anfasst, vorher fragen.
Darf ich sie anfassen?
Hier, Marie fasst gerade den Glastisch an.
Das
der ist kalt.
Oder sie sind sehr warm.
Und die Couch ist warm. Und jetzt sage ich euch aber, alles in diesem Raum hat dieselbe Temperatur, nämlich Raumtemperatur. Warum fühlt sich der Glastisch kalt an und das Sofa warm?
So, wer weiß es?
Kleiner Tipp. Also ein paar Sachen. Hier sogar sehr viele.
Sehr viele Sachen hier.
In diesem Raum haben ja keine Raumtemperatur, sondern eine etwas höhere Temperatur.
Die Menschen.
Richtig, Körpertemperatur. Das heißt, wir sind warme Wesen. Und das, was ich jetzt spüre, wenn ich irgendwas anfasse, außer Marie, weil Marie ist auch ein Mensch, ist meine eigene Körperwärme, die in dem Fall langsam von mir weggeleitet wird. Deswegen ist das hier warm und hier wird sie schnell von mir weggeleitet. Und wie passiert das? So, jetzt kommt mein Lieblingsspruch.
Ich kenne ihn inzwischen. Ich habe das gelernt.
Chemie ist der Schlüssel zu einer unsichtbaren Welt. Weil alles besteht ja als Molekülen, Atomen. Wir können auch einfach der Einfachheit halber sagen Teilchen, aus klitzekleinen Teilchen, die wir nicht mit bloßem Auge sehen können. Aber die vieles um uns herum bestimmen. Zum Beispiel Temperatur. Was ist Temperatur? Ist das, was auf dem Thermometer steht. Okay. Chemisch gesehen ist Temperatur die Bewegung von Teilchen, nämlich je wärmer, desto mehr Bewegung. Also Temperatur ist Teilchenbewegung. Mhm. Und meine
oder Teilchen tanzen, wenn man jetzt nach deinem Stepptanz gehen würde, würde man sagen, je wärmer, desto wilder wird
tanzen
getanzt.
Sie. Das heißt, die Teilchen, aus denen ich bestehe, mein Körper ist warm, die tanzen wilder und schneller als die Teilchen, aus denen diese Couch besteht. Und das, was passiert, wenn ich hier was Warmes spüre, ist, dass meine Handteilchen trommeln, wie beim Autoscooter, dotzen die gegen diese Sofateilchen und bringen die in Bewegung. Und deswegen wird es warm, weil ich hier wirklich mit meiner Hand die Teilchen bewegt habe.
Ich frage mich die ganze Zeit.
Ja, Applaus für Teilchen.
Ja. Die ganze Zeit, warum mir das früher nicht jemand so erklärt hat.
Ja, das frage ich mich auch.
Ich habe Chemie so gehasst. Ja.
Ja.
Aber das fand ich das einzige Fach. Aber
jetzt kommt's. Also wenn du das schon gut fandest, dann also
ja, besten
steh auf, setz dich wieder hin.
Warte mal, wir wollen mal einmal den Bundeskanzler fragen, ob ihm klar war, dass er so leicht Dinge bewegen kann, indem er einfach mit seiner Hand auf die
Sofa legt. Also, jetzt nicht auf die Erklärung.
Nee. Ja, jetzt kommt. Ja, Chemie ist dankbarer als Politik. So, jetzt kommt. Alle Teilchen, alle Atome, also alles, aus dem alles auf dieser Welt besteht. Wir Menschen hier in dem Raum, das Sofa, der Tisch, sogar die Luftteilchen, die wir jetzt nicht sehen, alles besteht aus Atomen. Wo kommen Atome her? Aus?
Dem Kernkraftwerk.
Sozusagen.
Aber es gibt ein sehr besonderes Kernkraftwerk.
Oder es gibt einige besondere, nämlich Sterne. Sterne, also Sterne leuchten, weil sie, weil da ja, Teilchenpartys entstehen, die so schnell sind, sich so krass bewegen, dass der Stern anfängt zu brennen. Also haben sie wieder Temperatur, Teilchenbewegung. Und alle Atome, die es gibt, die existieren, wurden einmal in einem Stern geboren.
Das heißt, ganz kurz, weil ich übersetze dann immer für die, die in der letzten Reihe saßen. Andrea, weil
wieso guckst du immer mich an?
Sehe ich Andrea, du nickst die ganze Zeit, als ob du verstehst, was sie sagen.
Die hat einen Abiturschnitt gehabt von 1,2.
Ich weiß, aber ich weiß, ich kenne Andrea und ich weiß, wir saßen zusammengefühlt in der letzten Reihe. Also für alle, die wir, Andrea und ich, in der letzten Reihe in Chemie saßen, das, was Mai gerade gesagt hat, das bedeutet, dass Mai und ich und Sie und Olaf Scholz auch, wir sind alle aus Sternstaub. Also wissenschaftlich approved sind wir Sternstaub. Und das ist, wenn man sich das klar macht, finde ich nicht nur wahnsinnig schön, sondern es verbindet uns auch, wenn wir abends in den Sternenhimmel schauen und die Sterne leuchten, dann leuchten die, weil sie die Bausteine bauen, aus denen wir alle bestehen. Wir sind alle derselbe Haufen Sternstaub.
Markus Söder ist auch aus Sternstaub?
Ja, selbst Markus Söder, wie gesagt, auch Olaf Scholz, alle Sternstaub. Und ich finde, wenn man das mal Kindern oder Bibern oder Menschen, die in Chemie in der letzten Reihe saßen, erklärt, dann wird auch sehr schnell klar, dass natürlich kein Haufen Sternstaub, der lebt, mehr oder weniger wert ist, mehr oder weniger Würde und Menschlichkeit hat als ein anderer Haufen.
Es Gefälle gibt, was das Verständnis angeht von Chemie. Ja. Aber du hast ja auch gerade gesagt, dass du in der letzten Reihe gesessen hast in Chemie und eigentlich lieber gezeichnet hast. Ja. Wie kam es denn jetzt, dass ihr beide euch zusammengetan habt und gemeinsam eine Kinderbuchreihe jetzt gestartet habt, um eben diese Dinge so zu verstehen? Ich möchte sagen, ich habe das Buch mir angeguckt, also beide Bücher, ist genau mein Niveau. Ja. Also ich empfinde es nicht als Kinderbuch. Ich habe endlich Dinge verstanden und habe bei einigen Sachen auch gesagt, ah nee, jetzt lieber die nächste Seite nochmal, wird mir schon fast zu hoch. Also wie kam es dazu?
Naja, man merkt es, ich liebe Sternstaubmenschen, ich liebe unsere Welt und ich bin nun mal Malerin, ich male, ich schreibe Geschichten, ich habe ein Gehirn, was in Bildern denkt, viele Dinge vernetzt, bin Kulturwissenschaftlerin und habe mir diese Welt angeschaut, die, wie wir, glaube ich, alle wissen, vor einigen Herausforderungen steht und habe mich gefragt, was kann ich jetzt machen? Und für mich persönlich hat es immer geholfen, dass ich Dinge verstehe, dass ich was weiß. Kunst hat mir immer geholfen, Musik und eben wirklich dieser menschliche Kern. Und dann war mir klar, okay, die Probleme und die Herausforderungen sind aber so groß, dass ich sie mit Bildern alleine wahrscheinlich nicht lösen werde. Wenn ich jetzt der Klimakatastrophe ein Lied singe, weiß ich nicht, ob sie dadurch verschwindet. Oder wenn ich jetzt ein Bild mal gegen Rassismus, ist vielleicht ein bisschen wenig. Aber Wissen hilft. Und Wissen, was wirklich berührt, kann, glaube ich, die Welt verändern. Und ich weiß aber auch, was ich nicht weiß. Naturwissenschaften sind es nicht. Also habe ich gedacht, wir müssen uns nicht verbünden. Weil diese beiden Welten gemeinsam, glaube ich, wirklich ganz tief zusammenwachsen können und dann echt was verändern können. Weil die Probleme eben nicht nur Kultur oder nur Natur oder nur Biologie sind. Wir müssen sich genauso zusammentun, glaube ich, wir alle jetzt, wie die Probleme eben auch. Und dann habe ich Mai angerufen, weil wir kennen uns schon lange, sind gut befreundet. Und sie hat sofort gesagt, dass sie da ist.
Ja, ja. Und herausgekommen. Die komplexe Wissenschaft mit sehr schönen Illustrationen und Bildern verständlich machen. Und ich habe auch wirklich viel Neues gelernt, weil ich zum Beispiel dachte, Dinosaurier sind ausgestorben. Und dann, Mai, habe ich das Buch gelesen und habe was anderes gelernt.
Genau, also es sind natürlich viele Dinosaurier ausgestorben, nachdem der große Himmelstein, wie wir ihn im Buch nennen, auf die Erde geknallt ist. Aber tatsächlich haben damals ein Viertel der Lebewesen überlebt. Quallen, Bienen. Ja, Bienen zum Beispiel. Und eine Gruppe der Dinosaurier, die sogenannten Coelurosaurier. Und es waren nicht die großen, grünen, T-Rex-artigen Gruselechsen,
sondern die kleinen, gefiederten.
Und die Nachfahren leben noch heute.
Wo?
Mitten unter uns. Heute Morgen ist einer an mir vorbeigeflogen.
Also Vögel. Hier drin vielleicht nicht, aber,
hier nicht, ja.
Aber wenn man rausgeht,
in Neukölln kacken sie gerne auf den Hermannplatz.
Also alle Vögel sind Nachfahren der Dinosaurier.
Vögel genau. Sind Dinosaurier. Also so
sind die lebenden wie wir, Verwandten der Dinos.
Ja, so wie wir Affen sind, sind Vögel Dinosaurier. Dinos.
Hast du das gehört?
Ja! Oh, schön. Alles mal ein Publikum.
Okay. Ja. Wir haben ja noch, wir haben ja hier noch einen Wissenschaftler sitzen.
Ja,
glauben Sie das alles?
Ja, also, ich wusste das schon.
Das ist in der Tat so, das stimmt, ja. Vögel sind die Nachfahren der Dinosaurier. Man hat nicht mehr so viel Angst, gell, wenn man sich klar macht, dass die lieben Vögel um uns herum eigentlich mal so schreckliche Tiere gewesen sein sollen. Aber das stimmt. Das
und wenn man es einmal weiß, sieht man das auch überall. Wenn man sich jetzt mal so eine Gans anschaut, wie die dann so...
Ach so, ja, oder klar, so Emu. Emu, totaler Dinosaurier.
Oder
ja. Ja. Und was ich auch total spannend finde, ist, dass ein T-Rex einfach näher mit einem Huhn verwandt als mit einem Flugsaurier. Ein Huhn.
Jetzt bitte also, schnell von den Hühnern wieder wegkommen, sonst.
Wir waren ja immer Angst vor Vorträgen, weil er viele anhören musste, die er nicht hören wollte. Zum Thema. Aber Hühner. Ich lausche aber gerne eure Vorträgen und weiß, dass es in dem Buch eine Geschichte gibt, auch über ein Kiwi, das Nationaltier Neuseelands. Und du hast doch sogar schon mal einen echt gesehen, obwohl die so scheu sind, oder?
Ja, also ich bin einer der wenigen Menschen, die in letzter Zeit einen Kiwi mal in echt gesehen haben. Also mein Mann und ich waren damals in Neuseeland während unserer Flitterwochen und sind davon ausgegangen, dass wir da einen Kiwi sehen werden, weil das ja das Nationaltier ist. Und haben dann die traurige Geschichte erfahren. Die hat auch ein fröhliches Ende, das will ich nur vorweg sagen.
Nicht wegschalten.
Ja. Bitte nicht wegschalten, dem Kiwi geht's
okay.
Besser. Dem Kiwi ging es irgendwann ziemlich schlecht. Der Kiwi ist eben auf Neuseeland, hat er sich evolutionär entwickelt, so wie es halt soll. Der Kiwi ist ein sehr süßer, so ein tollpatschiger Vogel, wo man so sagen würde, oh. Weil, also der ist ungefähr so groß wie ein Huhn, der hat so einen langen Schnabel, ist so ganz trottelig.
Nicht wie ein hat nichts mit dem Huhn zu tun.
Ähnlich groß, hat gar nichts mit dem Huhn zu tun. Einen langen Schnabel, hat so ganz große Beine, tapst so.
Und hat zwei Löcher vorne im Schnabel und mit dem Schnabel gräbt er immer so nach Würmern und dann bleibt da Erde stecken in den Löchern. Dann macht er so.
Die schreien auch ziemlich laut, so. Also ungefähr. Das ist nicht ganz wissenschaftlich korrekt. Also ein bisschen ein trotteliger Vogel, der sich aber genauso evolutionär entwickelt hat, weil er auf dieser Insel Neuseeland genau das konnte und war, was er halt...
Was okay war.
Was okay war, was er halt brauchte, um in dieser Umgebung wunderbar zu leben.
Und so, zu überleben.
Ja. Und so überleben und auch gut zu überleben. Bis halt irgendwann die Menschen kamen. Und andere Tiere eingeschleppt haben. Katzen, Opossums, Marder, also Raubtiere, für die der Kiwi jetzt natürlich eine super Beute war, weil er so weil er nicht fliegen kann.
Kann nicht fliegen.
Weil er so trottig rumpasst.
Muss immer niesen, das heißt, man findet ihn auch sofort. Kann sich gar nicht gut verstecken.
Nee.
Also war richtige Katastrophe, wie wir sagen, eine richtige Katzenkatastrophe.
Ja.
Weil dann die Kiwis fast vom Aussterben bedroht waren.
Ja, und konntest du noch einen sehen dann?
Ja. Und die Menschen haben das eben gemerkt, dass sie da verkackt haben sozusagen. und so sehr, also wir Menschen sind ja sehr Marie hat gesagt, sie liebt Menschen, ich liebe Menschen auch. Also Menschen sind die besten Tiere, aber auch die schlimmsten, je nachdem. Und haben eben diese Kiwis fast zum Aussterben gebracht, weil sie die Umwelt der Kiwis so schnell rapide verändert haben, dass die Evolution nicht mehr hinterherkam. Das heißt, der Kiwi hatte keine Chance, sich irgendwie anzupassen.
Konnte jetzt nicht fliegen lernen von heute auf
genau.
Katze.
Und das war bei den Dinos auch so, als der Asteroid auf die Erde knallte. Das gab zu einer großen, sehr krassen Klimaveränderung, wo sich eben nur ein Viertel anpassen konnte. Und wir sind ja auch gerade in einer Zeit mit der Klimakrise und Massenaussterben, von dem manche sagen, es ist das sechste Massenaussterben, wo wir auch die Umwelt so sehr verändern durch unsere menschliche Gier nach schönem Leben, dass auch sich viele nicht anpassen können. Aber der Kiwi ist unsere Hoffnungsstory. Und der Kensch hat gesehen, ich habe was Doofes gemacht, ich mache das jetzt wieder weg. und hat ganz viele Kiwi-Rettungsaktionen ins Leben gerufen.
Also es gibt inzwischen einen Kiwi-Monat, Kiwi-Rettungsstation. Die kleinen Kiwis werden eingesammelt und aufgezogen. Und das hat so gut funktioniert, dass jetzt eben die Kiwis schon sehr viel besser dran sind als noch vor einigen Jahren.
Und dass ich einen sehen konnte.
Und du einen sehen konntest.
Ja, und wie war jetzt dieser Moment?
Der war, also war der lang, war der kurz, war der schön? Wir mussten uns da, sind da um 8 Uhr abends losgelaufen in so einer kleinen Gruppe, wir waren zu 10 und wurden dann erstmal eine Stunde lang gebrieft. Wie hört sich ein Kiwi-Schrei an?
Sag nochmal.
Ungefähr. Sehr laut auf jeden Fall.
Wir können jetzt alle niesen wie ein Kiwi und schreien wie ein Kiwi nach dieser Sendung.
Und wir mussten wir müssen uns jetzt in eine Reihe stellen. In dieser Reihenfolge bleiben wir die ganze Nacht notfalls, bis wir den Kiwi gesehen haben und dürfen nicht reden.
War das wirklich Ihre Hochzeitsreise?
Genau. Mein Mann ist auch Chemiker.
Der Mann war dabei.
Der Mann war dabei. Und er ist auch Chemiker.
Und
überall Moskitos, da haben sie uns gesagt, das ist gar kein Problem. Nur keine hektischen Bewegungen machen, einfach stillstehen bleiben und so machen. Dann standen wir da, ich glaube insgesamt, es war irgendwann
zwei. Wieso soll man so machen?
Ja, damit die Moskitos einem wenigstens nicht ins Gesicht stechen.
Ach so, und man darf aber nicht so machen.
Nee, auf gar keinen Fall. Weil natürlich. Die haben das schon ernst genommen, weil die wollten natürlich die Kiwis nicht stören. Die Kiwis sollten nicht mitbekommen, dass wir überhaupt da sind. Mhm. Und dann standen wir da erstmal eine Stunde an der einen Stelle. Dann kam keiner, dann hatten wir gerade verpasst. Dann sind wir in eine andere Stelle gegangen.
Schön, wie du das illustrierst jetzt.
Gar kein Problem. Ja. Hier kommen die Bilder, dazu. Genau. Und dann um 2 Uhr nachts ist für 20 Sekunden ein Kiwi an uns vorbeigelaufen. Und es war einfach so eine Teambildungsmaßnahme. Wir 10, wir waren da einfach schon 5 Stunden lang im Wald und haben so gemacht. Und in meinem Kopf war das so ein Engelschor, ne? so ein Strahl. Und deswegen seitdem ist es mein Lieblingsvogel.
Ah, und er hat jetzt auch nicht geschafft. Na klar, ich habe hier extra rein gemacht. Sehr schön.
Es gibt sogar einen Kiwi-Song, weil die gibt es auch als Hörbücher, die Bücher und mit Musik zum ein Kiwi-Song oder auch einen echten Song, muss ich jetzt noch sagen, über die Klimakatastrophe.
Weil als ich mir vor einigen Jahren gedacht habe, was kann ich jetzt machen? Soll ich jetzt gegen die Klimakatastrophe ein Lied schreiben? Im Prinzip ist es genau das, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben gegen die Klimakatastrophe ein Lied geschrieben und einige Bilder auch gegen Rassismus gemalt. Mhm.
Großartig, was ihr alles macht. Und wenn Sie, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, möchten, dass auch Ihre Tochter oder Ihr Sohn auf den Flitterwochen einfach so beseelt ist und Engelschöre hört, wenn ein kleiner Vogel vorbeikommt, dann müssen Sie diese Bücher lesen. Vielen, vielen Dank für euren Besuch. Marie Meinberg und Maiti Nguyen, richtig ausgesprochen? Kim. Sehr gut.